Werbung.
Hallo, hier ist Arne von der Freiwilligen Filmkontrolle und ich habe eine kleine Empfehlung, bevor unsere eigentliche Sendung beginnt. Und zwar spreche ich von dem Film Girl, You Know It's True über Milli Vanilli. Wir erinnern uns, der größte Skandal der Popgeschichte, das Duo, das von Frank Farian erfunden und zusammengestellt wurde und von dem man später erfuhr, dass Frank Farian alles nicht nur gespielt, sondern auch gesungen hat. Und die beiden Darsteller von Milli Vanilli werden in dem Film Girl, You Know It's True von Simon Verhoeven gezeigt. Frank Farian, gespielt von Matthias Schweighöfer. Und die beiden sehr, sehr guten Darsteller, Tijan Najil und Elan Ben Ali, immer schwer zu sprechen, bieten hervorragende Leistungen als die beiden armen Tänzer eigentlich, die in diesem Film die Hauptrollen spielen und die dann in dieser Tragödie die Leidtragenden waren. Sie haben einen Grammy gewonnen, der ihnen später entzogen wurde. Und diese Geschichte erzählt Simon Verhoeven, einerseits sensibel, andererseits auch als die Burleske und den Slapstick, der es auch war. Zugleich aber eben auch die Tragödie der beiden, Fabrice Morvan und Robert Pilatus. Die Süddeutsche Zeitung schrieb über den Film, als er im letzten Jahr Premiere hatte, eine interessante Reflexion über die Natur des Oberflächlichen, und dem kann ich mich anschließen. Der Rolling Stone wiederum, also unsere eigene Zeitschrift, vergab sogar die Höchstwertung 5 Sterne, als der Film ins Kino kam. Jetzt gibt es Girl, You Know It's True auf DVD, Blu-ray und auch als Download. Ein sehr empfehlenswerter Film, und wir machen weiter mit unserer Sendung.
Es gibt nicht viele Geschichten, an die du dich immer erinnerst. Geschichten, die dich dein Leben lang begleiten, an die du auch nach Jahren ganz plötzlich wieder denken musst. Aber diese Geschichte ist eine davon. Kinder, die Drogen nehmen. Kinder, die ihren Körper verkaufen müssen. Kinder, die das Leben suchen und nichts anderes als die Hölle finden. Denn das hier ist die tragische Geschichte von Christiane F. und ihrer Clique. Sie sind noch nicht einmal Teenager und trotzdem besteht ihr Leben aus Drogen, Gewalt und Prostitution. Doch selbst in den dunkelsten Nächten am Babystrich geben sie ihre Hoffnung nicht auf. Ihre Hoffnung auf ein besseres Leben als das am Bahnhof Zoo. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Eine moderne und zeitgenössische Interpretation des Klassikers. Ab 19. Februar nur auf Amazon Prime Video.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Ihr abonniert uns bitte weiterhin auf Spotify, iTunes und Deezer oder hört euch jede Folge an auf rollingstone.de am oberen Artikelrand. Wir machen heute weiter mit unserer 8-teiligen Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Die läuft ab 19. Februar beim Online-Dienst Prime Video und ist eine Neuerzählung des Bestsellers über Christiane F. Head-Autorin ist Annette Hess, Regie hat geführt Philipp Kadelbach und Produzenten waren Sophie von Uslar und Oliver Berben. Wir haben mit der Hauptdarstellerin der Serie gesprochen, nämlich Jana McKinnon, die Christiane F. spielt, und haben ihr dazu einige Fragen gestellt, auf deren Antworten wir schon ganz gespannt waren und die wir jetzt durchgehen. Wir haben uns als erstes gefragt, wie sie sich denn auf diese Rolle denn vorbereitet hat. Und dazu hat sie Folgendes gesagt.
Meiner Meinung nach erfordert eine Rolle wie die der Christiane F. sehr, sehr viel Recherche im Vorhinein, um im Spiel dann möglichst realistisch sein zu können. Ich persönlich liebe diese intensive Vorbereitung und Auseinandersetzung mit so sehr spezifischen Themen und habe deshalb sehr, sehr viel Zeit mit Recherche verbracht. Habe alle Dokus und Filme geguckt, die ich finden konnte, war sehr, sehr viel im Internet unterwegs, habe Erfahrungsberichte gelesen von ehemaligen Abhängigen oder Abhängigen habe mir Videos angeschaut von Menschen, die gerade auf Entzug sind und so weiter und so fort. Und wir hatten auch einen Drogenberater, der selbst ehemals abhängig war. Der hat uns sehr, sehr offen alle unsere Fragen beantwortet. Wir haben den auch wirklich, wirklich Löcher in den Bauch gefragt. Und er hat uns auch die technische Seite von Heroinkonsum beigebracht. Also wie man die Droge handhabt und wie man sich eine Spritze setzt. Ich hatte davor eine kleine Phobie gegen Spritzen, musste mich ganz schön überwinden, die überhaupt anzufassen. Aber habe mir dann unter der Anleitung von dem Drogenberater eine Spritze gesetzt, selbst mit Kochsalzlösung und mir das injiziert. Und es war eine sehr, sehr große Überwindung, aber es war total wichtig, das zu lernen für den Dreh. Und danach konnte ich auch relativ gut dann damit umgehen.
Ja.
Sie ist übrigens eine österreichisch-kanadische Schauspielerin. Bei dem Namen fragt man sich natürlich, ob hier eine englisch sprechende Schauspielerin
oder von den Highlands, ne? Klingt auch fast ein bisschen schottisch. Als könnte Christoph Lambert um die
schottisch,
Ecke kommen. Ja. Naja, also sie hat auf jeden Fall,
genau. Jana nicht,
aber das
nicht,
Mac ist natürlich,
aber, McKinnon,
ja. Sie hat also mit vielen Leuten gesprochen, die Erfahrungen in dem Milieu hatten, die selbst abhängig gewesen sind. Ich habe mich auch mal die ganze Zeit gefragt, setzt man sich eigentlich wirklich eine Spritze? Die Frage hat sie ja quasi beantwortet und damit auch gleichzeitig eine Phobie überwunden. Also ich wüsste nicht, ob ich mir selber eine Spritze mit Kochsalzlösung setzen könnte. Was sagst du?
Mhm. Ja, ich fürchte mich vor Spritzen jeglicher Art, auch mit Kochsalzlösung und Blut abnehmen und dergleichen. Also das zeugt doch von Mut, weil sie auch ihre Abneigung überwunden hat und die Phobie, die sie bisher davon abgehalten.
Ja, vor allen Dingen, es gibt ja solche Spritzen und solche Spritzen. Ne? Also ich hatte irgendwie, als ich meinen Meniskusriss hatte, das nur als kleine Nebenbei-Anekdote, habe ich ja auch Spritzen für zu Hause mitbekommen, die ich mir jeden Tag setzen musste, damit ich irgendwie keine Embolie oder sowas bekomme. Und also das ist total nervig. Und diese Spritzen, die man da irgendwie, weißt du, bei mir, ich muss es einfach nur in die Hautfalte setzen, irgendwie am Bauch, aber diese Spritzen sehen ja richtig fast schon so wehengesteuert aus.
Ja.
Naja.
Ja, also das ist natürlich dieses Spritzbesteck, das immer verbunden wird mit Heroin und mehr als etwa das Schniefen, was auch in dem Film gezeigt wird, was so wie Kokain geschnupft wird. Das Spritzbesteck und dieser Vorgang des Aufkochens, des Abbindens des Arms, sodass die Adern hervortreten und das Setzen der Spritze. Das ist natürlich das, was auch bei Uli Edels Film von 1981 so schockierend war, neben dem Schwitzen, dem Dämmern und so weiter. Und das wird hier in der Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo eindringlich gezeigt. Übrigens haben wir als nächstes Jana McKinnon nach Uli Edels Film gefragt, die Frage haben wir an alle Schauspieler gestellt, wie oft sie den früheren Film von 1981 gesehen hat.
Ich finde den Originalfilm von Uli Edel wahnsinnig toll. Ich habe den das erste Mal gesehen, nachdem ich besetzt wurde für die Rolle. Es war eigentlich das Erste, was ich gemacht habe, nachdem ich die Drehbücher gelesen habe, weil ich das einfach als wichtig empfunden habe, den zu sehen. Und fand es sehr, sehr schön, wie Nadja Brunkhorst das gespielt hat und habe mir auch einiges abgeguckt von ihr, weil sie ja beim Dreh auch tatsächlich erst 13 war und ich war doch schon 20, als ich die Rolle bekommen habe und habe mir dann so ein bisschen von ihr abgeschaut, wie sie so durch die Welt geht und wie sie auf die Dinge guckt, die ihr begegnen und passieren, und es war für mich sehr, sehr wichtig, auch in der Vorbereitung mit diesem Film zu arbeiten. Und dann habe ich ihn mir gerade vor kurzem nochmal angeguckt. Auf dem Weg nach Berlin, als ich Zeit hatte im Zug, habe ich dann den zum zweiten Mal mir angeschaut und habe ihn nochmal ganz anders wahrgenommen, natürlich mit meiner ganzen eigenen Geschichte, die ich jetzt zu dem Dreh habe und zu der Geschichte.
Ja, die Antwort war überraschend, ne? Als sie gesagt hat, dass sie ihn zum ersten Mal gesehen hat, nachdem sie besetzt wurde. Also sie hat sich quasi in erster Linie an dem Tatsachenbericht, also an dem Buch, orientiert. Und der Altersunterschied ist tatsächlich weniger auffällig als man denken könnte, finde ich. Ne? Also Nadja Brunkhorst war ja, wie sie richtig gesagt hat, 13 und sie schon 20, aber sie kommen ja gar nicht so weit voneinander entfernt vor. Ne? Also Brunkhorst war vielleicht noch ein bisschen kindchenhafter vielleicht. Ne?
Ja, sie sah möglicherweise etwas älter aus, als sie damals war, nämlich etwas älter als 13. Bei Jana McKinnon sieht wiederum vielleicht etwas jünger aus als 20. Jedenfalls hat man nicht den Eindruck, dass hier ein unangemessen älteres Mädchen, eine ältere Frau spielt, sondern das fügt sich auch mit den anderen Darstellerinnen, die alle 20 Jahre etwa alt waren oder 19 zu der Zeit, als gedreht wurde.
Gut, nächste Frage, die wir an Jana McKinnon gerichtet hatten, war die Frage, ob sie ihre Darstellung denn mit Absicht anders angelegt hat als die von Nadja Brunkhorst, die Christiane F. 1981 gespielt hat. Und ob sie es als Vorteil gesehen hat, dass ihr eigener Hintergrund ganz anders ist als der von Nadja Brunkhorst, die ja eine Berlinerin gewesen ist, hat es vorhin ja auch erwähnt, ne, dass die Abstammung Jana McKinnons österreichisch-kanadisch ist. Und da hat sie uns folgende Antwort zu gegeben.
Die Christiane, die in unseren Seriendrehbüchern beschrieben und geschrieben war, war natürlich eine andere Christiane als die, die in dem Originalfilm von Uli Edel gezeigt wurde und auch eine andere als die, die im Buch spricht. Dementsprechend ist es auch eine andere Version von einer Christiane und ich musste natürlich auch meine eigene Version von Christiane finden, eine, die ich so gut wie möglich und mit allem, was ich habe, spielen kann und eine, die ich der Welt zeigen möchte und eine, die von der ich hoffe, dass sie ins Herz geschlossen wird von den Zuschauern und Zuschauerinnen.
Ja, das hat sie ja völlig richtig gesagt. Sie ist halt im Drehbuch eine andere, als die ist, die Uli Edel entworfen hat. Sie wollte ihre eigene Christiane machen. Kann man, um das mal mit einem ganz lapidaren Vergleich zu vergleichen, kann man ja, es ist eigentlich auch das Beste, was man machen kann. Ne? Jeder James-Bond-Darsteller orientiert sich auch an Ian Fleming und nicht an John Connery. Und jeder Hannibal Lecter auch an den Roman von Thomas Harris und nicht an Brian Cox. Hinkt ein bisschen die Vergleiche, aber das soll halt einfach nur heißen, dass man halt nicht zulassen darf, dass eine, wie man sagen würde, ikonische Filmdarstellung auch zu übermächtig wird für die eigene Interpretation.
Ja, Nadja Brunkhorst ist natürlich mit der Rolle auf Anhieb berühmt und berüchtigt geworden. Und für die spätere Karriere war das nicht von Vorteil, dass sie so sehr identifiziert wurde mit dieser Rolle. Und wie man heute sagt, ikonenhaft. Wobei Christiane F. natürlich keine Ikone ist. Aber das war dann sehr anstrengend bei den späteren Rollen, die Nadja Brunkhorst gespielt hat. Bei Jana McKinnon wird es hoffentlich nicht so sein. Wir haben dann gefragt, das liegt hier natürlich nahe, nach drastischen und intimen Szenen, ob das schwer gefallen ist, ob es da Beratung gab. Man spricht ja heute sogar vom Intimitätscoach oder man spricht nicht nur von ihm, sondern es gibt ihn bei manchen Szenen und also bei intimen Szenen und Serien, die in denen Sexuelles gezeigt wird. Hier die Antwort von Jana McKinnon.
Ich hatte das Glück, bei diesem Dreh mit einem extrem tollen Team zusammenzuarbeiten. Also sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera. Meine Kollegen und Kolleginnen waren ganz, ganz toll und das hat natürlich auch den Dreh von so sehr intimen oder sehr heftigen Szenen erleichtert, weil man sich aufgehoben gefühlt hat und gesehen gefühlt hat und sofort über Unsicherheiten sprechen konnte immer. Und es gab zum Beispiel diese Szene mit meinem ersten Freier, den Tom Lass gespielt hat. Und Tom Lass ist einfach ein wahnsinnig netter und lustiger Kerl. Und wir haben uns dann einfach irgendwie so einen Spaß draus gemacht. Also man hat das dann einfach so nicht ganz zu ernst genommen und hat dann versucht, das mit Humor zu nehmen und dann hat das alles ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Und auch die Zusammenarbeit mit Philipp Kadelbach war einfach sehr, sehr toll, weil es gab eine große Freiheit und eine große Möglichkeit dazu, jederzeit über Fragen zu sprechen, über Unsicherheiten zu sprechen, Sachen nochmal zu proben, alleine, nur unter sich, wenn man das wollte. Deshalb gab es eigentlich nie ein Problem bei Szenen, die besonders heftig waren, weil der Rahmen so gut funktioniert hat.
Ja, den Intimitätscoach, ne, den hat ja, glaube ich, lustigerweise Game of Thrones damals eingeführt, HBO, also quasi wann hat die Serie begonnen, 2011 oder so. Also sie hat ja gesagt, dass es Team toll ist, und das ist tatsächlich, glaube ich, eine derjenigen Überlegungen, die man, wenn man nicht im Filmmilieu beheimatet ist, sondern nur Zuschauer ist und darüber schreibt, sich halt einfach oft fragt, wie welche Intimszenen überhaupt zustande gekommen sind, wie viele Leute dann den Raum verlassen müssen. Es gibt ja auch die Anekdoten, man kennt das von Paul Verhoeven zum Beispiel, der sich dann, um die Szenen lockerer zu gestalten, sich selber dann auch ausgezogen hat und so. Also das bezieht sich jetzt eher auf Intimitätsszenen, die sich dem Sexuellen dazugewandt sind, ne? Also ich habe da große Bewunderung für, wenn man sich so offen zeigt, sei es als Drogenopfer oder sei es in anderen intimen Szenen in solchen Momenten.
Ja, Paul Verhoeven hatte natürlich jeden Grund bei seinen Filmen, etwa ja. Basic Instinct.
Sich das war da, glaube ich, auch. Also nicht bei Showgirls, sondern bei Basic Instinct.
Ja, bei Showgirls wahrscheinlich auch. Ne? Also von der Art sind die intimen und sexuellen Szenen hier nicht. Aber es wird doch sehr drastisch manchmal gesprochen. Also in dem Maße der sozusagen Verrohung oder der Abgebrühtheit der Frauen, die dann auf den Strich gehen sozusagen und am Bahnhof Zoo mit Freiern ins Auto steigen. Oder eigentlich muss man sagen, an der Straße, die Kurfürstenstraße heißt, glaube ich. Kurfürstenstraße, da steigen sie ins Auto und die haben also keine Scheu, über die sexuellen Praktiken dann zu sprechen und machen die Männer auch an, sodass mancher bürgerliche Geschäftsmann, der auf einer Bank sitzt oder mit Aktentasche vorbeieilt, sehr peinlich berührt ist. Einer gibt dem Mädchen dann, glaube ich, Geld und eilt dann davon, weil er so abgestoßen ist von der Offensive von Christiane F., auch von Stella insbesondere, Lene Ozendowski.
Gut, nächste und letzte Frage an Jana McKinnon. Wie nah und wie fremd waren Ihnen die juvenilen Nöte der Christiane F.? Gab es auch im Moment der Identifikation mit der Figur? Und das ist Ihre Antwort.
Ich bin ja schon ein bisschen älter als die Christiane, die ich in der Serie spiele. Das bedeutet, dass ich ein bisschen erwachsener bin als sie und diese Nöte und dieses permanente Gefühl von Weltuntergang nicht mehr so stark erlebe. Ich kenne das aus meiner eigenen Jugend. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn jeder Konflikt und jede Frage und jedes Thema im Leben so wahnsinnig existenziell ist. Und ich bin auch froh, erwachsen zu sein mittlerweile. Also ich bin froh, mit meinen Eltern gut klarzukommen. Ich bin froh, mich nicht mehr denen widersetzen zu müssen, sondern mit denen befreundet sein zu können mittlerweile. Aber natürlich sind das Sachen, die ich selber erlebt habe, mit denen ich mich sehr, sehr gut identifizieren kann und nachvollziehen kann. Was ich sehr spannend finde an der Geschichte und den Konflikten, die die Jugendlichen miteinander haben, ist, dass sie so wahnsinnig überhöht werden durch den Drogenkonsum, weil alles plötzlich so existenziell wird. Alles ist immer kritisch und wichtig und es gibt keine Unwichtigkeiten mehr, dadurch, dass die Abhängigkeit sie so fest im Griff hat. Das ist was ich aus meiner eigenen Jugend natürlich nicht kenne, was ich aber als Schauspielerin einen spannenden Aspekt finde.
Ja, hat sie völlig richtig gesagt. Sie ist ja nun mal schon ein bisschen älter und erwachsener, als Christiane F. damals war. Und das ermöglicht natürlich auch die Identifikation, weil man, ne, also es gibt ja irgendwie für alle pubertierenden Menschen ähnliche Verhaltensmuster und Gefühlsmuster, die man durchläuft. Jede Frage, die man sich stellt, und sei es auch nur zum Musikgeschmack oder zu der Hose, die man anzieht, rutscht ziemlich schnell ins Existenzielle ab. Und es ist schön, dass sie gesagt hat, dass sie froh darüber ist, mit ihren Eltern befreundet zu sein. Denn dieser Aspekt, der ist, also ich sag mal, als ich 20 war, da habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht, ob ich jetzt mit meinen Eltern oder mit meiner Mutter befreundet bin oder nicht. Oder ob das einfach jetzt ein ganz normaler Abnabelungsprozess ist. Ja, das ist schon nicht übel. Kann man nichts sagen.
Ja. Christiane, das ist wahr. Christiane F. wurde von ihrem Vater geschlagen. Und zwar regelmäßig und schwer geschlagen, auch aus nichtigen Gründen. Also sogar bei der Bearbeitung von Hausaufgaben und bei Zeichnungen, also beim Zeichnen in einem Malheft, da hatte sie solche Angst, dass sie gar nicht mehr zeichnen konnte, denn wenn sie es nicht richtig ausgemalt hatte, kam der Vater und hat ihr, sie nennt es auch nicht Watschen, sondern einen Klaps gegeben und mit einiger Wucht. Und davor hatten Christiane F. und ihre, ich glaube, ein Jahr jüngere Schwester Angst und die waren froh, wenn der Vater ausging, der im Übrigen vor seinen um einiges jüngeren Freunden in der Gropiusstadt die Ehefrau verleugnet hat und die Familie verleugnet hat. Die beiden Töchter mussten ihn als Onkel bezeichnen. Und ich glaube, die Frau stellte er als seine Freundin vor. Aber das nur nebenbei als Hintergrund. Ich lese jetzt die Protokolle und das Originalbuch. Mhm. Ja, so viel zur Hauptdarstellerin Jana McKinnon, die Christiane F. spielt, virtuos spielt. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Genau.
Wir kommen zurück mit der nächsten Folge.
Bis zum nächsten
Schalten
Mal.
Sie wieder ein.
Tschüssi.
Dankeschön.